Unser Thema heute Abend lautet die wichtigste Person der Weltgeschichte. Was hat Jesus mit meinem Leben zu tun? Wir haben bereits in der Einleitung gehört, dass die Meinungen über Jesus sehr weit auseinandergehen. Die einen, die loben Jesus. Sie beten ihn an, sie verehren ihn. Auf der anderen Seite gibt es andere, die hassen Jesus. Sie kritisieren Jesus und sie verfolgen seine Anhänger. Wenn wir uns die Ranglisten der wichtigsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte anschauen, dann müssen wir feststellen, egal von wem sie erstellt wurde, dass sehr oft Jesus Christus dort sehr weit oben erscheint. Auch diejenigen, die nicht gläubig sind an Jesus, müssen zugeben, dass Jesus zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der ganzen Weltgeschichte gehörte. Wir, die wir heute Abend hier sind, als Veranstalter, wir würden natürlich sagen, Jesus Christus ist die wichtigste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Michael Green sagt das ebenfalls. Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte. Dieser Lehrer aus Galiläa hatte mehr Einfluss auf die Menschheit als irgendjemand sonst. Unsere Zeitrechnung basiert auf ihm. Die Grundzüge unseres Erziehungssystems, unsere Werte, unsere Maßstäbe, unsere Gesetze, unsere Medizin und unser Streben nach Gerechtigkeit verdanken wir mehr als jedem anderen ihm. Wenn wir uns die Bibliotheken dieser Welt ansehen, dann müssen wir feststellen, dass über niemanden so viele Bücher geschrieben worden sind als über Jesus. Wenn wir uns die Verbreitung der Bücher dieser Welt ansehen, dann finden wir, dass kein Buch in der Weltliteratur eine so große Verbreitung gefunden hat wie die Bibel. Es gibt auch kein anderes Buch in der Welt, das in so viele Sprachen übersetzt worden ist als die Bibel. Und wenn man nur einen Teil der Bibel übersetzt in eine andere Sprache, dann ist es normalerweise der Teil der Bibel, wo das Leben Jesu beschrieben wird. Es sind die Evangelien. Bernhard Ramm sagte einmal, statistisch gesprochen sind die Evangelien die bedeutendste Literatur, die jemals geschrieben wurde. Sie sind von mehr Menschen gelesen worden und von mehr Autoren zitiert worden, in mehr Sprachen übersetzt und mehr künstlerisch dargestellt worden als irgendein anderes Buch oder Bücher. Den Einfluss der Bibel und den Einfluss von Jesus auf unsere Zeit können wir natürlich nicht nur in Zahlen festhalten, sondern wir sehen den Einfluss Jesu ganz besonders darin, an den Einfluss, den er auf unser Leben hat. Warum ist Jesus für mich so bedeutend? Um die Frage zu beantworten, finden wir einen sehr wichtigen Bibeltext in der Bibel und der steht in Johannes 3, Vers 36. Dort heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern unter dem Zorn Gottes bleiben. Hier ist die Rede einmal davon, dass es Menschen gibt, die an den Sohn Gottes glauben. Und das Ergebnis wird sein, dass sie das ewige Leben haben. Und wenn wir fragen, warum ist Jesus für mich so bedeutend, dann muss ich damit antworten, weil Jesus mir das ewige Leben schenkt. Ewiges Leben, das bedeutet, einmal bei Jesus zu sein in der Herrlichkeit. Es wird einen Tag geben, an dem jeder Einzelne von uns diese Erde einmal verlassen muss. Es ist ganz egal, wie alt wir jetzt sind. Es ist auch ganz egal, wie reich wir sind oder wie arm wir sind. Es ist egal, welche Bildung wir haben. Jeder von uns wird einmal diese Erde verlassen. Und die große Frage ist, was kommt danach? Es gibt danach nur zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich gerettet sein, ich werde im Himmel sein bei Jesus, oder ich werde in die Verdammnis gehen und werde für ewig getrennt sein von Gott. Das ist ein Ort der schrecklichen Qual. Und Jesus sagt hier, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Die Frage, ob jemand an Jesus glaubt oder nicht an ihn glaubt, entscheidet darüber, wo er die Ewigkeit einmal verbringen wird. Dann ist in diesem Text auch von denen die Rede, die nicht an Jesus glauben. Es heißt dort weiter, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Manche Leute haben ein ganz falsches Bild von Gott. Sie haben vielleicht schon als Kind davon gelernt, dass man immer vom lieben Gott spricht. Gott ist doch der liebe Gott. Und man denkt dann daran, dass Gott jemand ist, der alle unsere Wünsche einmal erfüllen sollte. Wenn man irgendeinen Wunsch hat, irgendein Problem hat, dann kommt man zu Gott und bittet ihn darum, er muss das tun. Und wenn Gott das dann anders tut, als man es sich gewünscht hat, dann wird Gott angeklagt. Gott ist an allem schuld. Es ist ein falsches Bild von Gott. Wir lernen Gott in der Bibel kennen als einen Gott der Liebe. Und es gibt viele Bibelstellen, die sprechen darüber, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Aber in diesem Text lesen wir auch etwas vom Zorn Gottes. Gott ist durchaus auch ein zorniger Gott. Gott ist zornig über die Sünde. Gott hasst die Sünde. Gott hasst nicht den Menschen. Gott hasst nicht den Sünder, aber Gott hasst die Sünde. Und darum wird Gott die Sünde auch eines Tages vor Gericht ziehen, vor Gericht stellen. Und das Urteil wird lauten, ewige Verdammnis, ewiges Getrenntsein von Gott. Unsere Beziehung zu Jesus entscheidet über unser ewiges Schicksal. Was hat Jesus mit unserem Leben zu tun? Also sehr viel. Es geht um unsere Ewigkeit. Und was erwartet Jesus von uns? Jesus erwartet von uns, dass wir an ihn glauben. Und viele Menschen haben hier ein ganz falsches Verständnis von dem Wort Glauben. Glauben bedeutet nicht nur, dass ich theoretisch einer Wahrheit zustimme. Manche sagen, ja, ich glaube doch auch, was in der Bibel steht. Oder ich glaube auch, dass es einen Gott gibt. Aber ist damit der Mensch schon gerettet? Manche, die studieren Theologie, gehen zu einem theologischen Seminar, vielleicht nach Brake. Man kann ein ganzes theologisches Studium absolvieren. Und wenn man sich nie bekehrt hat in seinem Leben, dann geht man doch verloren. Glauben, das bedeutet mehr als einer Wahrheit nur verstandesmäßig zustimmen. Glauben, das bedeutet im biblischen Sinne Vertrauen. Ich möchte das einmal veranschaulichen. Angenommen, du hast dir ein Ticket gekauft und du möchtest eine Reise antreten in die USA, eine Reise über den Atlantik. Du hast lange gespart dafür und jetzt freust du dich, dass du das Geld endlich zusammen hast. Du kaufst dir dein Ticket, gehst zum Flughafen und dann checkst du dein Gepäck ein, bekommst deinen Boardingpass, gehst durch zum Gate. Und dort steht das Flugzeug. Jetzt kannst du einsteigen und du siehst die anderen Leute, wie sie alle einsteigen und du guckst deinen Boardingpass an, freust dich darüber, dass du so viel Geld sparen konntest, dass du endlich dein Ticket kaufen konntest, dass du einsteigen kannst, dass du losfliegen kannst. Dann denkst du nach über die Gesetze der Aerodynamik, staunst darüber, dass so ein schweres Teil überhaupt vom Boden abheben kann. Und dass das möglich ist, einen Ozean damit zu überqueren. Aber eines tust du nicht. Du steigst nicht ein. Was nützt dir dein Glaube, dass dieser Flieger dich sicher in das andere Land bringen kann, wenn du nicht einsteigst? Wirkliches Vertrauen zeigt sich in der Tat. Wirklicher Glaube an Gott zeigt sich in der Tat. Zeigt sich in unserem Leben. Konkret bedeutet das, dass ein Mensch, der an Jesus glaubt, auch das tut, was Jesus gesagt hat. Was nützt es einem Menschen, der sagt, ich glaube, was Jesus sagt, und Jesus sagt, du musst umkehren zu Gott, du musst dich einmal bekehren, aber ich tue es nie. Was nützt es mir? Damit beweise ich geradezu genau das Gegenteil. Wenn ich das nicht tue, dann beweise ich damit, dass ich Jesus eben nicht glaube und ihm nicht vertraue und dem nicht vertraue, was er gesagt hat. Ich habe vor einiger Zeit mal einen erschütternden Bericht gelesen, der sich im Zweiten Weltkrieg zugetragen hat. Die Stadt Stalingrad war vom Feind eingeschlossen. Das letzte deutsche Flugzeug machte sich bereit, um die Stadt zu verlassen. Es war vollgepackt mit Menschen. Dort waren Verletzte, da waren halb erfrorene Menschen. Es war vollgepackt mit Menschen. Die Leute wollten unbedingt raus, das letzte Flugzeug, um aus diesem Kessel zu kommen. Aber es ging nicht mehr. Draußen standen immer noch so viele Leute, die alle mit wollten. Und dann kam der Zeitpunkt, das Flugzeug sollte abheben. Und einige Leute in ihrer Verzweiflung gingen hin und klammerten sich ans Fahrgestell irgendwo. Sie wollten mitfliegen. Was meint ihr, als das Flugzeug landete, obwohl noch irgendjemand da war, der sich außen angeklammert hatte? Ganz bestimmt nicht. Keiner von denen, der sich außen angeklammert hatte, kam heile an. Und ich denke, wir können das als ein Bild sehen, auch als ein Bild für unsere Rettung. Wir haben gesagt, das Flugzeug kann dich sicher hinüberbringen. Und Jesus kann dich sicher hinüberbringen in die Ewigkeit. Aber du musst einsteigen in dieses Flugzeug. Wenn du nicht drin bist, dann kommst du nicht an. Und ich möchte einmal die Leute, die sich außen angeklammert haben, vergleichen mit Menschen, die religiös sind. Sie sind dabei, sie machen mit. Sie kommen vielleicht schon so lange zur Kirche oder zu einem Gottesdienst, gehen regelmäßig hin, aber sie haben sich nie bekehrt. Da gibt es vielleicht sogar Menschen, die sind von klein auf in der Gemeinde gewesen. Die haben die Kinderstunde durchlaufen, die Jungscha, die Jugendgruppe besucht. Sie sind immer dabei gewesen. Aber sind sie deshalb bekehrt? Sind sie deshalb gerettet? Sie sind nicht automatisch gerettet. Man muss einsteigen in dieses Flugzeug, sonst kommt man nicht mit. Jemand mag Theologie studieren. Jemand mag Pastor werden. Jemand mag sogar sagen, ich werde Missionar und gehe in ein armes Land, um den Menschen dort zu dienen. Aber wenn er sich nicht bekehrt hat, dann helfen ihm all die guten Dinge, die er in seinem Leben getan hat, überhaupt nicht. Einsteigen, das bedeutet zu Jesus kommen. Das bedeutet Jesus aufnehmen in sein Leben. Das bedeutet sich bekehren. Gott hat einmal zu Paulus gesagt, als er ihn gerufen hat, ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren. Als Paulus sich bekehrt hat, bekam er von Gott einen Auftrag, eine Sendung. Er sollte hingehen zu den Menschen, zu den Heiden, und er sollte ihnen die Botschaft bringen. Er sollte ihnen die Augen öffnen für ihren verlorenen Zustand. Damit sie sich bekehren, heißt es hier, von der Gewalt Satans und zu Gott, vom Reich der Finsternis zum Licht. Wenn ich jetzt den Beamer benutzen könnte, dann hätte ich euch zwei große Kreise gezeigt. Und ich möchte euch jetzt einmal, dass ihr euch diese beiden Kreise vorstellt. Der eine Kreis ist schwarz und der andere Kreis ist weiß. Denn die Bibel spricht ja hier von dem Reich der Finsternis und von dem Reich des Lichtes. Und die große Frage ist an dich heute Abend, in welchem Reich befindest du dich? Befindest du dich im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichtes? Befindest du dich unter der Herrschaft Satans oder unter der Herrschaft Gottes? Nur eins von beiden ist möglich. Die Bibel kennt nur diese beiden Reiche. Entweder oder, entweder du gehörst zu dem einen Reich oder zu dem anderen Reich. Und um zu wechseln von dem einen Reich ins andere Reich, müssen wir zu Jesus kommen. Es funktioniert nicht, indem jemand sagt, ich bemühe mich darum, gute Werke zu tun. Ich strenge mich an. Ich werde auch ein ordentliches Leben führen. Was nützt es einem Menschen, wenn er viele gute Werke vollbringt, aber er bleibt immer noch in diesem Reich, das die Bibel das Reich der Finsternis nennt? Es hilft ihm nicht weiter. Sicherlich ist die Bibel nicht dagegen, dass wir gute Werke tun. Jeder Mensch wird dazu aufgefordert. Nicht zuletzt hat uns die Bibel die Gesetze gegeben und die Gebote gegeben. Aber ich hoffe, dass ihr mich richtig versteht. Wenn ein Mensch in diesem Reich der Finsternis lebt und ein ordentliches Leben führt und sich einsetzt für andere Menschen, dann reicht das nicht aus, um gerettet zu werden für die Ewigkeit. Dadurch kommt man nicht hinüber in das Reich des Lichtes, sondern da kommt man nur hinüber, wenn man den Weg geht, den Gott dafür bestimmt hat, nämlich der Weg Jesus Christus. Und Jesus Christus kam auf diese Erde, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, um für uns zu sterben am Kreuz auf Golgatha. Manch einer mag nicht verstehen, warum musste Jesus denn sterben? Warum musste er so einen grausamen Tod erleiden für mich? Ist das überhaupt nötig? Als Jesus starb, starb er für unsere Schuld. Er nahm unsere Schuld auf sich. Stell dir vor, du hast Schulden auf der Bank und jemand kommt und sagt, ich übernehme deine Schulden und bezahle dafür Schulden, die du niemals bezahlen könntest. Das hat Jesus getan, als er starb. Stell dir vor, du hast dir ein neues Auto gekauft, so ein richtig teures Auto und es ist nagelneu. Du kommst damit vom Autohaus nach Hause, stellst das Auto vor deinem Haus ab auf der Straße und jetzt kommt dein Nachbar nach Hause, mit dem du dich gut verstehst und der rangiert ein bisschen rum, weil die Straße so eng ist und er passt dabei nicht richtig auf und versetzt deinem nagelneuen Wagen so eine richtig fette Beule. Nun, ihr beide, dein Nachbar und du, ihr seid gute Freunde, ihr könnt euch gut verstehen miteinander. Und jetzt sagst du zu deinem Nachbarn, weißt du was, wir haben uns doch schon immer gut verstanden, wir wollen uns doch wegen solch einer Sache jetzt nicht in die Haare kriegen. Weißt du was, wir machen das einfach so, ich drücke einfach ein Auge zu, eine Decke drüber, vergeben, vergessen, alles ist in Ordnung zwischen uns. Gut, das ist natürlich möglich. So kann man sich verhalten, ein sehr, sehr großzügiger Nachbar. Aber jetzt meine Frage, was wird mit der Beule? Wenn du weiterfahren möchtest mit der Beule, kannst du es tun. Aber wenn du dir sagst, das Auto muss repariert werden, es muss zur Werkstatt, dann bringst du es hin, es wird repariert und dann kommt eines Tages auch die Rechnung. Und die Frage ist jetzt, wer bezahlt die Rechnung? Wenn dein Nachbar sie nicht bezahlt und du hast ihm ja gesagt, er braucht nicht zu bezahlen, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als dass du selbst bezahlst für die Beule. Und seht, genau das ist das, was Gott getan hat. Gott weiß, dass unsere Schuld, die wir haben, vor ihm, dass sie so hoch ist, dass wir sie nicht bezahlen können. Und darum hat Gott gesagt, ich bezahle selbst dafür. Ich sende meinen Sohn auf diese Erde, Jesus Christus, damit er die Strafe für diese Schuld auf sich nimmt, dass er dafür stirbt. Manche Leute haben eine falsche Vorstellung von Jesus Christus. Ich möchte einen Irrtum nennen, den ich für ganz gefährlich halte. Manche halten Jesus für einen großen Lehrer. Und in gewisser Hinsicht ist er das ja auch. Und wenn wir von Jesus sprechen und wir sagen, er war ein großer Lehrer, schon richtig. Aber warum ist dieser Irrtum so gefährlich? Er ist deshalb gefährlich, wenn wir sagen, er ist nur ein großer Lehrer. Einer von vielen, den wir bewundern, den wir ehren, den wir achten. Jesus ist weit mehr als ein großer Lehrer. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. In Kolosser Kapitel 1, Vers 15 steht, dieser, nämlich Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene über alle Schöpfung. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und als Jesus auf die Erde kam und die Menschen Jesus sahen, da sahen sie Gott, weil Jesus Gott selber ist. Für die Zeitgenossen von Jesus war es schwer zu verstehen, dass Jesus schon von Ewigkeit her existierte. Jesus wurde nicht Gottes Sohn, als er geboren wurde auf dieser Erde, sondern Jesus ist Gottes Sohn von Ewigkeit her. Jesus war im Himmel, er war schon ewig, schon immer Gottes Sohn. Aber Gott sandte ihn auf diese Erde. Wir lesen sogar, dass Jesus der Schöpfer dieser Welt ist. Gerade in dem Text, den ich vorgelesen habe, daraus geht das hervor, wo es heißt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Wir haben eine kleine Verteilschrift ausgelegt auf den Stühlen. Wer ist der Schöpfer? Und dieses Traktat passt wunderbar zu dem Thema von heute Abend. Wer ist der Schöpfer? Und Werner Gitt legt in diesem Traktat sehr klar aus, dass im Grunde genommen der Schöpfer dieser Welt Jesus Christus ist. Das ist etwas, was viele Menschen gar nicht wissen. Die Juden haben damals zu Jesus gesagt, du bist noch nicht 50 Jahre und hast Abraham gesehen. Abraham hat doch lange Zeit vor Jesus gelebt. Und Jesus antwortet darauf und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, bin ich. Jesus ist mehr als ein großer Lehrer. Jesus ist mehr als ein guter Mensch. Er ist Gott selber. Das sehen wir daran, dass Jesus von sich selbst beanspruchte, Gottes Sohn zu sein. Als Jesus vor dem Hohen Rat stand und verhört wurde, fragte ihn der oberste Priester, bist du Christus, der versprochene Retter, der Sohn Gottes? Und Jesus antwortete darauf, ich bin es. Nicht nur an dieser Stelle, sondern auch anderen Stellen macht Jesus dies ganz unzweifelhaft deutlich. Jesus bewies, dass er der Sohn Gottes ist durch seine Taten, durch die Wunder, die er getan hat. Jesus hat Macht über die Naturgewalten. Jesus hat zu dem Sturm gesprochen und er war still. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat Lahme gehend gemacht, hat Tote auferweckt. Jesus hat Macht über die Dämonen. Und Jesus war jemand, der nie eine Sünde begangen hat. Auf der anderen Seite war Jesus aber auch während seiner Zeit auf der Erde ein richtiger Mensch. Er war ein Mensch wie du und ich, mit Gefühlen wie du und ich und mit den Schwachheiten wie du und ich. Jesus wurde in Nazareth geboren. Er war der Sohn, er wuchs auf als Sohn von Josef, einem Zimmermann. Er hatte einen menschlichen Körper, er hatte menschliche Gefühle. Jesus kannte Durst, er kannte Hunger. Jesus war müde am Abend, er legte sich schlafen. Jesus kannte Enttäuschungen. Jesus kannte Schmerz, er kannte Verachtungen, er kannte Leid. Jesus wurde in allen Dingen versucht wie wir. Und darum kann Jesus mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Und wenn jetzt jemand denken sollte, Jesus weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn man krank ist. Jesus weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn man einsam ist. Jesus weiß nicht, wie das ist, wenn man von den anderen links liegen gelassen wird, verachtet wird, gespottet wird. Jesus kannte das alles. Jesus hat all das durchgemacht. Er war ein Mensch wie wir, auf der einen Seite vollkommener Gott, aber auch vollkommener Mensch. Und als solcher ging er ans Kreuz und konnte stellvertretend für uns sterben. Einen weiteren Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, ist, woran wir die Einzigartigkeit Jesu erkennen, ist, dass Jesus Christus im Alten Testament bereits angekündigt wurde. Es gibt in der Bibel über 330 erstaunlich genaue und äußerst differenzierte Prophezeiungen. Eine Prophezeiung ist etwas, das im Voraus gesagt wird, was in der Zukunft eintreten wird. Als ich in der Bibelschule Brake war, sagte jemand, eigentlich könnten wir ein Evangelium nach Jesaja schreiben. Denn im Buch Jesaja, der schon lange Zeit bevor Jesus gelebt hatte, sein Buch geschrieben hat, da steht so viel über Jesus drin, dass wir schon anhand dessen das Leben von Jesus einigermaßen skizzieren können. Der Prophet Micha nannte schon 500 vor Christus den Geburtsort Jesu, nämlich Bethlehem. Jesaja weissagte ca. 700 vor Christus, dass Jesus vornehmlich in Galiläa öffentlich wirken würde, dass er Kranke heilen würde, Blinde und Aussätzige heilen würde. Sacharja prophezeite, dass Jesus für 30 Silberstücke verraten werden würde. Der Verrat durch Judas wurde in den Psalmen vorausgesagt. Jesaja beschreibt auch die Bitte Jesu für seine Mörder. Die Auferstehung Jesu wird sehr detailliert prophezeit. Die messianische Prophetie, so können wir zusammenfassen, beweist, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias ist. Ich habe einen Mathematiker gefragt. Sein Name steht auch auf der Rückseite von diesem Traktat. Werner Gitt, Professor Dr. Werner Gitt, der sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt hatte. Ob er nicht mal ausrechnen könnte, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich all diese 330 Prophetien zufällig erfüllen könnten. Er ist gern daran gegangen, eine richtig spannende, faszinierende Aufgabe für ihn. Und dann hat er die Rechnung aufgestellt und mir später ein Modell vorgestellt, wie man das erklären kann. Und er sagte, angenommen, wir stellen uns einmal vor, dass es ein blaues Molekül gibt, irgendwo in den Ozeanen der Weltmeere. Es kann sich aufhalten, es kann sich befinden in irgendeinem der Ozeane und in irgendeiner beliebigen Tiefe. Und jetzt nehmen wir einen Fingerhut, der ein Kubikzentimeter Wasser fasst, und wir gehen an irgendeine beliebige Stelle, die wir uns auswählen können. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gleich beim ersten Mal das blaue Molekül erwischen? Wir können uns vorstellen, das ist völlig unmöglich. Das ist völlig unwahrscheinlich. Aber selbst dieser Vergleich reicht noch nicht ganz daran heran, was es bedeutet, dass sich 330 Prophetien zufällig erfüllen könnten. Roger Leeby schreibt in seinem Buch, es kann nicht genug betont werden, dass keine Religion außer dem biblischen Christentum eine solche Art der Beweisführung kennt. Was war nun der Zweck des Kommens Jesu? Wozu kam Jesus überhaupt? Die Juden hatten damals ein falsches Verständnis davon. In Lukas 24 lesen wir in Vers 21, dass viele sagten, wir hatten gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Damals waren die Leute der Meinung, dass Jesus der Messias sein würde, der das Volk befreien würde von der Unterdrückung der Römer. Aber das war nicht der Zweck des Kommens Jesu. Der Zweck des Kommens Jesu wird bereits angekündigt bei der Geburt Jesu. Der Engel kommt zu Josef in einem Traum und er sagt zu ihm, dass sie, nämlich Maria, einen Sohn gebären wird. Und er sagt ihm dann weiter, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Darin besteht der Zweck des Kommens Jesu, um das Volk zu retten von den Sünden, um das größte Problem des Menschen zu lösen. Das größte Problem besteht nicht in den Römern, nicht in der Unterdrückung, nicht in der Besetzungsmacht, sondern das größte Problem besteht in unserer Beziehung zu Gott. Und um die wieder herzustellen, dazu ist Jesus gekommen. Später gibt es einen ganz interessanten Vers, den Jesus selbst einmal sagte. Ein Satz, der steht in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Dort heißt es: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zum Teil steht das Gleiche hier, was vorher auch schon gesagt wurde, nämlich dass der Begriff retten, den finden wir in beiden Versen. Jesus ist gekommen, um zu retten von den Sünden. Aber hier gibt es noch einen anderen Begriff, den ich sehr mag. Hier steht, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten. Das bedeutet, Jesus geht den einzelnen Menschen nach. Und Jesus sucht Menschen, die bereit sind, sich retten zu lassen. Wenn wir uns den Zusammenhang angucken und die ganze Geschichte, in der Jesus das sagt, dann stellen wir fest, dass Jesus hier von einem Mann spricht, der auf der Suche war nach ihm. Jesus war unterwegs nach Jericho. Er wollte eigentlich durch die Stadt Jericho hindurchgehen. Und dann gab es so viele Leute, die hatten schon alle gehört, dass Jesus kommen würde. Jesus, der große Wundertäter, der große Redner, Sensationen gab es. Und viele Leute standen an der Straße, sie wollten alle Jesus sehen. Bestimmt waren sie fasziniert von dem, was sie bereits von Jesus gehört hatten. Und wahrscheinlich dachten sie, jetzt würden sie wieder eine Sensation erleben. Und als Jesus die Straße entlang ging und all die Menschen sah, da wusste Jesus auch genau, dass es sensationslustige Menschen waren. Und Jesus wusste auch, dass es nicht nötig ist, jetzt hier viel Zeit zu verbringen. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus geht dem Einzelnen nach. Und wen entdeckte Jesus in der großen Menge? Es gab einen Mann, der von dem Volk verachtet war. Er war ein Zolleinnehmer. Zolleinnehmer waren dafür bekannt, dass sie Leute immer wieder übers Ohr hauten und dass sie den Menschen zu viel abnahmen, dass sie sich selbst bereicherten. Und Zachäus, dieser Zolleinnehmer, gehörte genau in diese Kategorie. Er war bekannt, er war berühmt, berüchtigt. Leute mochten ihn nicht. Zachäus hatte noch ein anderes Problem. Er war klein. Und ich kann mir vorstellen, dass Zachäus aufgrund dessen auch große Komplexe hatte. Vielleicht gab es auch manche Leute, die haben ihn gehänselt deswegen. Aber Jesus sah Zachäus von Ferne und Jesus kannte sein Herz. Und Jesus war an Zachäus interessiert. Zachäus, weil er klein war und auch Jesus sehen wollte, kletterte er auf einen Baum, um von dort einen besseren Überblick zu haben. Und dann sah er dort die ganzen Menschen, die dort an der Straße standen, und er sah Jesus, wie er kam. Und als Jesus dann in seine Nähe kam, blieb er stehen. Und Jesus sah zu diesem Baum hoch. Und wen sah er dort oben sitzen? Den Zachäus. Und Jesus sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell runter. Ich möchte gern Gast sein in deinem Haus heute. Das ließ Zachäus sich nicht zweimal sagen. Jesus möchte tatsächlich in mein Haus kommen. Er möchte mein Gast sein. Ja, Jesus wollte der Gast von Zachäus sein. Und dann lädt Zachäus ihn ein, bereitet ein Essen vor. Und Zachäus denkt über sein Leben nach. Und er denkt über seine Sünde nach. All das, was er begangen hat an Unrecht. Und Zachäus beschließt in seinem Herzen: Mein Leben soll sich ändern. Ich möchte jetzt auch an Jesus glauben. Diesem Jesus möchte ich auch nachfolgen. Ihm soll mein Leben gehören. Und dann sagt Zachäus: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich irgendjemand betrogen habe oder erpresst habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Zachäus räumte auf in seinem Leben. All das, was er den Leuten abgenommen hatte, wollte er zurückgeben. Er wollte sogar mehr zurückgeben. Und dann wollte er einen Großteil seines Besitzes den Armen geben. Nun hatte Jesus zu ihm gesagt: Wenn du dich bekehren willst, dann musst du aber die Hälfte von deinem Besitz den Armen geben. Nein, das hatte Jesus gar nicht gesagt. Aber Zachäus kannte seine eigene Schwachstelle. Er wusste, sein Problem in seinem Leben ist das Geld. Er liebte das Geld über alles. Und um sich von seinem alten Leben zu verabschieden, wollte er sich auch verabschieden von seinem Reichtum. Er wusste, er hat das sowieso nicht rechtmäßig erworben. Denen, denen er etwas schuldig ist, gibt er es zurück. Und die Hälfte gibt er noch den Armen. Zachäus hat aufgeräumt in sein Leben und Jesus kam in sein Leben hinein. Ich meine, wenn heute ein Mensch Ja sagt zu Jesus, bedeutet das auch, dass er Nein sagt zur Sünde. Genauso wie Zachäus aufgeräumt hat in seinem Leben, wie er sich entschlossen hat, es muss sich etwas ändern in meinem Leben. Ich möchte jetzt nicht mehr der Sünde dienen, sondern jetzt möchte ich Jesus dienen. Zachäus hat sich dafür entschieden. Zachäus lebt in diesem Reich der Finsternis, von dem ich gesprochen hatte. Und Jesus lud ihn ein, in das Reich des Lichtes zu kommen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich möchte schon auch an Jesus glauben, aber so wie ich bin, geht das nicht. Zuerst muss ich in meinem Leben etwas ändern. Ich muss mich bessern. Jemand kam zu uns in die Gemeinde. Er kam einige Male, war im Gottesdienst dabei. Er hörte so manche Predigten. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das auch gefallen hat. Aber nach einiger Zeit hatte er den Wunsch mal zu einem persönlichen Gespräch. Wir kamen in sein Haus, wir besuchten ihn zu zweit. Und dann saßen wir dort in seiner Wohnung. Und er fing sofort an, uns aus seinem Leben zu erzählen. Er hatte eine ganz schlimme Vergangenheit. Er hatte eine ganz schlimme Kindheit gehabt. Von seinem Vater wurde er nicht richtig ernst genommen. Er wurde nicht richtig erzogen, nicht richtig gepflegt. Und er ist sehr früh auf schiefe Bahn gekommen. Eins kam nach dem anderen. Er hat vieles davon uns erzählt. Aber das große Problem, was ihn jetzt belastete, war eigentlich seine Beziehung zu seinem Vater. Er hatte einen Groll gegenüber seinem Vater. Er hatte Hass in seinem Herzen seinem Vater gegenüber. Er konnte seinem Vater einfach nicht vergeben. Und er wusste nicht, wie er damit zurechtkommen kann. Irgendwie wollte er sich schon bekehren auf der einen Seite, aber ja, was mache ich mit diesem Problem, mit meinem Groll, mit meinem Hass meinem Vater gegenüber? Und wir haben ihm erklärt, weißt du, die Reihenfolge, wie du daran gehst, sollte eigentlich etwas anders aussehen. Du musst nicht zuerst das Problem mit deinem Vater lösen, sondern zuerst musst du deine Beziehung zu Jesus regeln. Du musst zu Jesus kommen, Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Und wenn Jesus in deinem Leben wohnt, dann wird Jesus dir Kraft geben, ein anderes Leben zu führen, ein besseres Leben. Möchtest du das nicht tun? Möchtest du nicht Jesus einladen, in dein Leben zu kommen? Seine Überzeugung war erst, so kann ich nicht zu Jesus kommen. Das Problem muss ich erst unter meine Füße kriegen und dann kann ich mich bekehren. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, ihm so manches erklärt haben, war er bereit. Er entschied sich, ja, ich möchte auch Jesus in mein Leben aufnehmen. Und dann kamen wir zu dem Punkt, dass wir zusammen beten wollten. Wir haben uns dann hingekniet in seiner Wohnung und ich habe ihm ein Gebet vorgesprochen. So wie es ganz oft ist, wenn sich jemand bekehren möchte, dann ist es ja so, dass derjenige noch gar nicht vorher gebetet hat in seinem Leben. Er weiß gar nicht, wie macht man das eigentlich. Und dann helfe ich dabei gern. Und ich habe gesagt, weißt du, ich mache das jetzt so, ich werde einfach so beten, als wollte ich mich bekehren. Ich werde dir Satz für Satz vorsprechen. Und wenn das dann auch dein Wunsch ist, dein Wille ist, dann kannst du mir einfach Satz für Satz nachsagen und dann Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Und dann war er dazu bereit. Wir beteten zusammen ungefähr so, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich habe erkannt, dass du Gottes Sohn bist. dass du für mich gestorben bist am Kreuz auf Golgatha. Ich habe auch erkannt, dass ich ein Sünder bin und dass ich so vor dir nicht bestehen kann. Herr Jesus, und jetzt komme ich zu dir mit all meiner Schuld, mit all dem Versagen meines Lebens. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben. Mach du mein Leben neu, mach du mein Leben rein. Ich möchte dein sein, du sollst mein sein. Ich bekehre mich jetzt. Ich möchte dir nachfolgen. Mein Leben soll dir gehören. Ungefähr mit solchen Worten, mit ähnlichen Worten, vertraute er sein Leben Jesus an. Und dann sagten wir Amen. Und als wir Amen sagten und er seine Augen wieder aufmachte, da leuchteten seine Augen. Sie strahlten. Er war glücklich. Er hat etwas erlebt. Jesus ist tatsächlich in sein Leben hineingekommen. Jesus hat sein Herz neu gemacht. Er hat ihm die Schuld vergeben. Und er hatte jetzt eine lebendige Beziehung zu Gott. Von diesem Zeitpunkt an war das Problem mit seinem Vater wie weggeblasen. Das war überhaupt kein Problem mehr. Er hatte keinen Groll mehr gegenüber seinem Vater. Er hatte keinen Hass mehr in seinem Herzen. Er hat ihn später regelmäßig immer wieder besucht und hatte eine ganz wunderbare Beziehung zu ihm. Ich muss erst besser werden. Das ist eine falsche Einstellung. Und wenn du vielleicht auch so denkst, so wie ich bin, kann ich doch nicht Christ werden, kann ich doch nicht gläubig werden. Nein, das ist eine falsche Einstellung. Komm einfach zu Jesus, so wie du bist. Zachäus hat das auch gemacht, so wie er war. Er hat nicht zuerst angefangen, die Sachen zurückzugeben, die ihm nicht gehörten, sondern er kam erst zu Jesus, hat sich erst für Jesus entschieden und dann kamen die anderen Dinge wie automatisch hinterher. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sagen, ich bin gut genug, ich brauche mich nicht zu bekehren. Ich habe schon erzählt, dass von mir selber gestern Abend, dass ich eigentlich nie so tief in die Sünde abgerutscht bin, wie zum Beispiel, wie wir es heute gehört haben. Ich habe nie mit Drogen gehandelt, habe keine Autos aufgebrochen und solche Dinge getan. Aber selbst die Dinge, die mir bewusst waren als Kind, haben ausgereicht, um mir deutlich zu machen, ich bin getrennt von Gott. Und so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Und dann bin ich ebenfalls zu Jesus gekommen. Ich habe gebetet um Vergebung, habe Jesus eingeladen, in mein Leben zu kommen. Aber damals war keiner da, der mir dabei geholfen hatte. Ich war der Meinung, ich kann das alleine tun. Und hinterher kam eine Phase der Unsicherheit, Zweifel. War das überhaupt richtig echt? War die Bekehrung echt? Und wie dankbar bin ich dafür, dass ich dann das Gespräch gesucht habe hinterher mit einem Seelsorger. Wir haben über manches gesprochen und seit dem Zeitpunkt kann ich wirklich sagen, jetzt weiß ich auch, dass ich gerettet bin, dass ich ein Gotteskind bin. Vielleicht bist du heute Abend auch hier und du sagst, irgendwie bin ich am Zweifeln. Ich habe schon mal versucht, einen Anfang zu machen mit Jesus, aber bin ich gerettet oder nicht? Wo stehe ich genau? Das kann ich nicht genau sagen. Auch dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen. Jesus lädt dich ein, heute Abend zu ihm zu kommen. Jesus schenkt dir ein neues Leben, wie er es dem Jan geschenkt hat, wie er es Natascha geschenkt hat, wie er es vielen anderen Menschen geschenkt hat, von denen wir hier schon gehört haben. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, dann will ich zu ihm hineinkommen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Vielleicht merkst du heute Abend, dass Jesus anklopft an deine Tür, an deine Herzenstür. Du merkst, dass Jesus dich meint. Innerlich weißt du es ganz genau. Dann zögere nicht. Dann triff die Entscheidung für Jesus. Mach das heute fest. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Vor einiger Zeit habe ich in den Nachrichten einen Artikel gelesen. Da ging es um einen Jungen, einen 9-jährigen Jungen. Er war auf einmal von zu Hause verschwunden. Die Eltern machten sich große Sorgen, wo ist er wohl abgeblieben? Und als es immer später wurde und er nicht zu Hause erschien, alarmierte man schließlich die Polizei und es begann eine Suchaktion. Man suchte ihn schließlich mit 300 Einsatzkräften. Man suchte ihn mit Suchhunden. Es wurden Hubschrauber eingesetzt. Und irgendwann fand man ihn. Er hatte sich schon 15 Kilometer von zu Hause entfernt. Er hatte gehört, dass irgendwo Gold zu finden sei und er wollte sich dort als Schürfer betätigen. Die Einsatzkräfte, die haben natürlich sich nicht groß für seinen Plan interessiert. Die haben den Jungen gepackt, haben ihn mitgenommen und haben ihn zurückgebracht nach Hause zu seinen Eltern. Und dann heißt es in dem Artikel, aber trotzdem hat er nicht von seinem Plan abgelassen. Das war immer noch sein Ziel. Also er wollte nicht nach Hause. Und diese Geschichte, ich denke, die sagt mir etwas. Die sagt mir nämlich, dass Gott eine große Rettungsaktion veranstaltet hat. Gott hat nicht nur 300 Leute gesandt. Gott hat nicht Hubschrauber gesandt. Gott hat seinen Sohn gesandt auf diese Erde, damit er für uns stirbt am Kreuz. Er hat viel, viel mehr eingesetzt. Er hat das Leben eingesetzt, damit wir gerettet werden können. Damit wir zurückkommen können zu Gott, dem Vater. Und jetzt lädt Jesus uns ein, dass wir das Angebot annehmen der Rettung. Bei Gott ist es anders als wie bei diesen Einsatzkräften. Sie haben ihn den Jungen einfach gepackt und mitgenommen. Aber Gott zwingt niemanden. Gott zwingt niemanden und sagt, du musst jetzt aber zurückkommen in mein Reich. Du musst in den Himmel kommen. Nein, Gott lässt uns die freie Wahl. Wenn wir nicht wollen, dann lässt er uns laufen. Wir können einen anderen Weg gehen. Gott hat uns ganz bewusst diese Freiheit gegeben, zu entscheiden, ja oder nein, dafür oder dagegen. Und Josua wurde einmal gefragt, stand einmal vor dieser Entscheidung. Und er hat dann gesagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er hat sich freiwillig dafür entschieden. Und lieber Zuhörer, heute stehst du vor der Entscheidung. Und du musst dich selber entscheiden. Nicht ein anderer entscheidet für dich. Und wenn du einmal vor den Toren der Ewigkeit stehst, dann wirst du auch keine Entschuldigung haben können und sagen, ja, so und so hat aber was anderes gesagt oder hat mich abgehalten. Oder ich hatte Angst aus dem und dem Grunde. Das alles ist keine Entschuldigung. Gott lädt dich ein. Gott hat uns die Bibel, sein Wort gegeben, wo er uns alles ganz ausführlich dargelegt hat. Und jetzt stehst du vor der Entscheidung, ja zu Jesus zu sagen oder nein. Und ich wünschte so sehr, dass du heute ja sagst. Und ich möchte dir gern helfen dabei, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht denkst du, das ist vielleicht gar nicht so einfach, jetzt dahin zu gehen und dein Gespräch zu suchen. Ich möchte dich ermutigen, dann bring jemanden mit. Vielleicht bist du mit jemandem gekommen, den du kennst und du möchtest nicht allein dort zur Nachversammlung kommen, wünschst dir, dass noch jemand dabei sei, ein Begleiter oder meinetwegen zwei. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben keine Geheimnisse, über die wir reden. Es gibt auch keine peinlichen Fragen, über die ich stellen würde. Wir wollen ganz offen reden über das, was die Bibel uns sagt. Ich lade dich von ganzem Herzen ein. Komm heute, triff die Entscheidung für heute, mach sie heute fest. Und jetzt möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass du als der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen bist, dass du aus Liebe gekommen bist auf diese Erde, dass du diesen Weg gegangen bist ans Kreuz auf Golgatha, für uns zu sterben, für unsere Schuld am Kreuz. Herr Jesus, und jetzt lädst du uns ein, Vergebung unserer Schuld zu haben und ewiges Leben zu bekommen. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten darum, für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist und der diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hat, bitte gib doch den Mut, diese Entscheidung für dich heute Abend zu treffen. Amen.